Heute möchte ich auch in der Predigt, in eine neue Predigtreihe einsteigen. Und zwar auch ein ganz wichtiges Buch. Und da gehen wir auch ins Alte Testament. Und das wäre auch schön, wenn jeder die Bibel zur Hand hätte. Das ist immer zu wünschen. Heute ist es nämlich ganz leicht aufzuschlagen. Wir gehen nämlich ganz an den Anfang. Wir gehen ganz zurück an das erste Buch Mose. Und das erste Buch Mose, das findet wahrscheinlich jeder. Weil einfacher geht es nicht mehr. Das erste Buch Mose. Dieses Buch ist von großer Bedeutung auch für unser persönliches Glaubensleben. Zwar nicht nur für das Alte Testament oder für das Volk Israel von großer Bedeutung, sondern es ist heute noch für jeden von großer Bedeutung, der an den lebendigen Gott glaubt. Dieses Buch, das wurde nach Mose benannt. Nicht umsonst, weil die Verfassung auch Mose zugeschrieben wird. Manche fragen sich, wie kann das geschehen sein? War Mose etwa bei der Schöpfung dabei? Hat er es gesehen? Oder war er schon zur Zeit Adams? War er im Garten Eden? Oder war er zur Zeit Noahs? Nein, auch nicht zur Zeit Abrahams. Das war Mose nicht. Jedoch gab es bereits damals bis hin zu Mose sehr sichere Überlieferungen, welche Mose eben in diesem ersten Buch zusammengefasst hat. Er war der Verfasser, der diese Dinge alle zusammengetragen hat und so aufgeschrieben hat. Und zudem wissen wir, dass die Bibel ein Werk des Heiligen Geistes ist. Das ist kein Werk, das Mose erfunden hat oder gesagt hat, so könnte es ungefähr gewesen sein. Nein, wir wissen, die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist inspiriert. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Die ganze Heilige Schrift ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und somit dürfen wir auch ganz sicher wissen, dass Gott uns auch im ersten Buch Mose ganz genau und ganz präzise auch das mitteilt, was er uns mitteilen will. Manchmal würden wir gerne noch mehr Details erfahren. Aber Gott hat es damit genug sein lassen. Er hat uns genau das mitgeteilt, was wir wissen sollen. Und damit möchten wir uns auch begnügen. Nicht mit mehr und nicht mit weniger. Das erste Buch Mose, das wird auf Griechisch Genesis genannt. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Ersten Genesis. Genesis oder auf Hebräisch Bereshit. Genesis Griechisch, Hebräisch Bereshit. Beides wird mit dem deutschen Wort Ursprünge oder Anfänge übersetzt. Ursprünge oder Anfänge. Und deshalb wird das erste Buch Mose auch das Buch der Anfänge genannt. Ist ja eigentlich ganz einfach, steht ja auch im Anfang der Bibel. Das Buch der Anfänge. Allerdings müssen wir hierbei beachten, wenn es hier um den Anfang geht, dass es hierbei nicht um den Anfang Gottes geht. Es geht nicht um den Anfang Gottes. Denn wir wissen es bereits, der lebendige Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Wir können das gar nicht erfassen, so ganz richtig, aber es ist einfach so. Der lebendige Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Psalm 90, Vers 2 sagt, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen worden, bist du, o Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist einfach da. Gott ist einfach existent, von Ewigkeit zu Ewigkeit, präexistent. Er ist immer da derselbe, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ohne Anfang und ohne Ende. Unvorstellbar für unser kleines Menschenleben. Wir haben alle einen Anfang genommen. Wir haben auf dieser Erde auch alle ein Ende. Aber durch den Herrn Jesus sind wir auch in Ewigkeit. Dagegen, wenn wir auf die Schöpfung schauen, und davon spricht jetzt dieser Text im ersten Buch Mose, auf den ich gleich eingehen möchte. Dagegen hat seine Schöpfung, also Himmel und Erde, sehr wohl einen Anfang genommen. Nämlich als Gott der Herr Himmel und Erde erschaffen hat. Und Himmel und Erde werden auch ein Ende haben. Sie werden vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Das sagt uns sein Wort. Und zwar von der von Gott bestimmten Zeit. Er, der Schöpfer, lässt auch seine Schöpfung wieder vergehen. Da werden die Himmel mit Krachen vergehen. Die Elemente aber vor Hitze sich auflösen. Und die Erde und alle ihre Werke darauf verbrennen, so sagt es 2. Petrus 3, Vers 10. Gewaltig. Also diese jetzige Schöpfung, die ist der Vergänglichkeit preisgegeben. Diese jetzige Erde und der jetzige Himmel, sie sind nicht ewig. Wenn doch das nur die Menschen wüssten, die momentan auf der Erde leben. Weil sie sich so sehr an diese Erde und diesen jetzigen Himmel klammern. Als ob das alles wäre. Nein, das beweist nicht alles. Denn bei Gott geht es weiter, da ist Zukunft. Er wird später einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Nach seiner Verheißung. Und da wird völlige Gerechtigkeit sein. Wie wunderbar. Doch heute kommen wir jetzt zuerst einmal an den Bericht, welchen uns Gott in Bezug auf die jetzige Schöpfung, auf den jetzigen Himmel und die jetzige Erde hinterlassen hat. Und inzwischen habt ihr, die ihr die Bibel zur Hand habt, auch das erste Buch Mose aufgeschlagen. Und da lesen wir mal die Verse 1 bis 8. Ersten Buch Mose, die Verse 1 bis 8. Hier heißt es: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und es ward Abend und es ward Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach: Es soll eine Feste entstehen inmitten der Wasser. Die bilde eine Scheidewand zwischen den Gewässern. Und Gott machte die Feste und schied das Wasser unter der Feste, von dem Wasser über der Feste, dass es so ward. Und Gott nannte die Feste Himmel, und es ward Abend, und es ward Morgen, der zweite Tag. Bis hierhin. Das Thema der heutigen Predigt heißt: Im Anfang schuf Gott. Im Anfang schuf Gott. Und ich denke, es ist nicht schwer zu erkennen, wovon ich dieses Thema entnommen habe, und zwar von den ersten vier Worten aus der Bibel. Da heißt es nämlich ganz genauso: Im Anfang schuf Gott. Und liebe Geschwister, wenn wir das erste Buch Mose lesen und diese ersten vier Worte lesen, dann müssen wir wissen, dass diese ersten vier Worte von enormer Bedeutung sind. Denn was tun diese ersten vier Worte? Die bilden tatsächlich die Grundlage unseres Glaubens. William MacDonald sagt unter anderem in seinem Kommentar: Glauben Sie diese ersten vier Worte, so können Sie ebenfalls alles weitere in der Bibel glauben. Aber wer schon in diesen ersten vier Worten scheitert, der macht am besten die Bibel wieder zu. Also diese Aussage von William MacDonald, die können wir vollkommen unterstreichen. Glauben Sie diese ersten vier Worte, so können Sie ebenfalls alle weiteren Worte der Bibel glauben. Denn wenn wir daran herumzweifeln, dass Gott Himmel und Erde etwa nicht erschaffen haben könnte oder dass dies in einer anderen Weise geschehen ist, als wie es uns das Wort Gottes berichtet, ja, dann ist wirklich am besten, wir nehmen die Bibel, machen sie wieder zu und wir gehen gleich nach Hause. Brauchen wir gar nicht hierbleiben, brauchen wir gar nicht diskutieren, dann widmen wir uns lieber anderen Dingen. Entweder wir glauben der ganzen Heiligen Schrift oder wir glauben gar nichts. Denn ohne Glauben, sagt der Brief an die Hebräer, ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen soll, und das ist der Gott, der alles erschaffen hat, der muss glauben, dass er ist. Und die, welche ihn suchen, belohnen wird. Ohne Glauben ist es unmöglich, da können wir es aufgeben. Und da möchte ich zuerst kommen auf diesen wunderbaren Gott, auf unseren Herrn, der uns hier sofort gezeigt wird in den ersten vier Worten. Im Anfang schuf Gott. Erstens, Gott der Schöpfer. Liebe Freunde und Geschwister, wir glauben nicht an irgendeinen Gott. Wir glauben nicht an einen Götzen. Ich denke, das ist jedem ganz klar, der heute hier ist. Wir glauben nicht an einen Götzen, der mit Händen aus Holz geschnitzt worden ist oder aus Stein gemeißelt worden ist und wo man dann davor niederkniet und womöglich anbetet. Wir glauben auch nicht, wenn auch hier ein Kreuz hängen würde, dass uns das Kreuz, dass der Gegenstand Heil bringt. Nein, wir glauben an keinen Götzen, der aus Händen, aus Holz oder Stein von dieser Erde gemacht ist. Wir glauben an keinen begrenzten Gott, schon gar nicht an einen Götzen. Nein, wir glauben an den Gott, der über Zeit und Ewigkeit steht, der alles überschaut, der allmächtig ist. Wir glauben an den allmächtigen Gott. Ja, und wir glauben an den allgegenwärtigen Gott. Er ist heute hier in München West gegenwärtig, er ist aber auch in München Ost gegenwärtig. Er ist in Ingolstadt gegenwärtig, er ist in Frankreich gegenwärtig. Er ist auch in Amerika, in Afrika und in Grönland gegenwärtig. Er ist überall, allgegenwärtig. Wir glauben an den allgegenwärtigen Gott. Und wir glauben an den allwissenden Gott. Er weiß alles. Für ihn ist nichts verborgen. Allweise. Allmächtig, allgegenwärtig und allweise. Und liebe Geschwister, für dieses Wesen oder für diese Eigenschaften, die Gott hat, die aus seinem Wesen hervorgehen, brauchen wir einen ganz klaren Blick. Das muss uns im Bewusstsein sein. Dafür brauchen wir Erkenntnis. Wir glauben an den Gott, der sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Apostelgeschichte 7, Vers 49. Können wir uns das vorstellen? Gott sitzt im Himmel und die Erde ist der Schemel seiner Füße. Ja, da kann er gerade die Füße draufstellen. So groß ist unser Gott. Könnt ihr einen Stuhl hernehmen, ich hätte beinahe einen Globus mitgebracht und einfach mal auf den Stuhl sitzen und die Füße auf den Globus tun. Das wäre vielleicht ähnlich, wie es hier beschrieben wird. Können wir uns das vorstellen? So groß ist Gott und so klein ist die Erde vor ihm, dass ihm die Erde gerade als Schemel seiner Füße dienen kann. Solch einen Gott haben wir. Und wenn hierbei der Himmel als sein Thron erwähnt wird, so wissen wir, dass das nicht der Himmel ist, den wir sehen. Nein, hier ist auch nicht das Universum gemeint, nein. Sondern es ist ein Ort, der über diesem Himmel ist, über dem Universum. Ein Ort, der für den Menschen nicht sichtbar und unerreichbar ist. Der Himmel ist sein Thron. Ja, der Mensch, der rühmt sich und jubelt vielleicht derzeit über die großen Errungenschaften. Ja, er konnte schon auf den Mond mehrfach den Mond besichtigen, als Raketen erfunden worden sind. Derzeit jubelt der Mensch, weil er jetzt einen Roboter auf den Mars senden konnte. Was für eine tolle Errungenschaft. Da freut sich die ganze Menschheit. Doch, liebe Geschwister, wir können davon überzeugt sein, dass unser Herr und Gott für solche Errungenschaften, die der Mensch hier hervorbringt, allenfalls ein müdes Lächeln übrig haben kann. Was die Menschenkinder da wieder nicht alles machen, was sie doch nicht auch alles tun im Universum. Er schaut vielleicht herab und sagt, ja, gut, so weit lasse ich sie noch kommen. Gott denkt vielleicht höchstens, wenn sie doch auch solche Anstrengungen von Herzen mir gegenüber unternehmen würden, um ihn, den allein wahren Gott, zu suchen. Denn sie wissen ja nichts von dem Hohen und Erhabenen, der ewig wohnt und dessen Namen heilig ist, nach Jesaja 57, 16. Ja, und für uns als Kinder Gottes, denke ich, ist es auch nicht so überaus spektakulär, ob man nun den Mars auskundschaften kann oder nicht. Was bringt uns das? Vielmehr sind wir darüber erstaunt, wie weit unser Herr und Gott den Menschen überhaupt gewähren lässt und was Gott den Menschen alles erfinden lässt und auskundschaften lässt. Wie weit Gott, der Herr, den Menschen gehen lässt in seinen technischen Errungenschaften. Aber irgendwann wird Gott sagen, bis hierher und nicht weiter. Und der Mensch, der beschäftigt sich heute viel, viel mehr mit der Schöpfung und wie er vielleicht alles ausdehnen kann und wo man vielleicht noch Lebensraum finden kann und dies und jenes, er macht sich riesen Sorgen. Er beschäftigt sich viel mehr mit der Schöpfung als mit dem Schöpfer selbst. Inwiefern der Mensch überhaupt noch an einen Schöpfer glaubt. Nun, wenn wir in unseren heutigen Text hineinsehen, dann ist es für uns viel mehr interessant, in welcher Art und Weise wir hier durch den Heiligen Geist direkt in Gottes Gegenwart geführt werden. Gleich in den ersten vier Worten. Jegliche Einleitung oder Vorrede wird einfach weggelassen. Keine langen Vorerklärungen, ja so oder so ist es geschehen, sondern es heißt hier gleich, ganz klar und unmissverständlich, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ich weiß, heutzutage, da gibt es schon viele Menschen, die noch davon ausgehen, dass es irgendeine höhere Macht gibt. Irgendeine höhere Macht, sagen manche Menschen, muss es einfach geben. Doch wie diese Macht heißt, ist ihnen eigentlich ziemlich einerlei. Doch wer die Bibel zur Hand nimmt, der braucht nur das erste Buch Mose aufschlagen. Der wird direkt in den ersten vier Worten direkt zu Gott hingeführt. So einfach macht es Gott den Menschen, dass er sagt, uns das einfach so hinterlassen hat. Im Anfang schuf Gott. Da gibt es gar keine Missverständnisse. Im Grundtext steht hier an dieser Stelle von Gott das hebräische Wort Elohim. Elohim. Elohim ist ein Name oder eine Bezeichnung Gottes. Und die Bedeutung dieser Bezeichnung oder dieses Namens liegt in Gott, dem Schöpfer. Zudem ist es hochinteressant, dass diese Zahl in der Mehrzahl steht. Man könnte hier auch Götter einsetzen, obwohl das nicht dem Inhalt der Bibel entspricht. Man kann also bereits in diesem Wort für Gott bereits die Mehrzahl Gottes erkennen. Denn es ist der eine Gott, der sich durch die ganze Heilige Schrift vom ersten Buch Mose an bis in die Offenbarung in drei Personen zeigt. Ja, wir finden alle drei Personen bereits hier im ersten Buch Mose. Wir wissen, dass uns auch im ersten Buch Mose bereits die zweite Person des dreieinigen Gottes, dass wir die bereits finden, also Jesus Christus. Ist gar kein Problem, auch ihn zu finden. Nur finden wir den Herrn Jesus Christus eben nicht offenkundig unter diesem Namen. Natürlich auch nicht in der Gestalt eines Menschen in Form von Fleisch und Blut. Das finden wir aus dem Neuen Testament beim Eintritt in die Welt. Dann, da hatte er einen Körper in Fleisch und Blut angenommen, ähnlich wie wir Menschen. Also wir halten fest, es ist nicht so, dass Gott sich nicht zeigen würde. Das Wort Gottes ist für uns eine enorme Offenbarungsquelle. Allein schon deshalb müssen wir uns viel mit dem Worte Gottes beschäftigen. Ich persönlich gehe auch immer davon aus, dass jeder, der sich für gläubig bezeichnet, auch zu Hause seine festen Gebetszeiten hat und in Gottes Wort liest. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für jeden, der sich gläubig nennt. Doch manches Mal bin ich überrascht, dass dies nur wenige zur täglichen Gewohnheit gemacht haben. Wie kann man einen Tag überhaupt aus dem Haus gehen ohne Wort Gottes? Es hat mal jemand gesagt, wenn du nicht die Zeit hast, ein Kapitel zu lesen, dann lies wenigstens einen oder zwei Sätze, damit du wieder was von Gott gehört hast und was von ihm vernommen hast. Dass dich irgendetwas von Gott wenigstens begleitet, dass du was mitnehmen kannst in deinem Herzen. Aber wenn man die Bibel zulässt und so aus dem Haus geht und vielleicht ins Auto springt, Herr, segne mich heute, schwierig. Und abends ist man wahrscheinlich zu müde oder hat andere Dinge, natürlich bei vielen Familie, mancherlei Dinge zu tun, Unruhe. Aber wir müssen uns wirklich die Zeit rausnehmen. Wir müssen uns Priorität nehmen, uns mit dem Wort zu beschäftigen. Wenn du keine drei Kapitel am Tag lesen kannst, dann lies wenigstens ein halbes. Oder lies wenigstens einen kleinen Abschnitt, jeder nach seiner Kraft. Da machen wir keine Norm. Aber mach stille Zeit zu Hause. Und man kann es nur den Ehepaaren auch empfehlen, tauscht euch aus über Gottes Wort. Die Männer sind im Allgemeinen verpflichtet, ihre Frauen zu unterrichten. So zeigt es uns das Wort Gottes, die gläubigen Männer natürlich. Und wenn man manches Mal so unsere kleine Gemeinde hier sieht, ich bin manches Mal fest davon überzeugt, dass der Teufel hier, dass es für ihn ein großer Störfaktor ist, diese kleine Gemeinde. Und dass diese kleine Gemeinde sich vielleicht irgendwann aufbauen könnte. Er versucht alles dran zu halten. Und ich merke auch immer wieder ganz persönlich auch die Angriffe des Teufels. Wie er überhaupt nicht will, dass sich hier irgendetwas aufbaut. Oder wie auch ich persönlich auch manches Mal in heftigen Anfechtungen stehe. Und liebe Geschwister, wir brauchen stille Zeit. Wir brauchen Gebet. Wir brauchen das Gebet auch füreinander. Bitte betet füreinander. Betet auch für mich. Und Ehepaare, bitte betet auch miteinander. Wenn es natürlich beide gläubig sind. Wir brauchen das Gebet, sonst gehen wir unter. Auch als Gemeinde. Wir können nicht standhalten. Wir brauchen also Gottes Wort, um standhalten zu können. Wir brauchen Gottes Wort, um sein Wesen und um seinen Willen zu erkennen. Es ist das zweischneidige Schwert, das wir auch hier in der Hand halten dürfen. Es ist das Schwert, das in Mark und Bein durchdringt. Und es ist auch ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wir müssen uns immer wieder mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Zudem brauchen wir Gottes Wort, weil es uns von Gott als Waffe gegeben ist. Eine geistliche Waffe. Ja, das Schwert des Geistes. Ihr wisst aus Epheser 6. Ohne das Wort Gottes kannst du und ich nicht geistlich überleben. Wir sind in einen geistlichen Kampf gestellt, lassen wir uns das immer wieder gesagt sein. Und wer viel Umgang mit der Bibel hat, der wird auch den Herrn Jesus immer mehr lieben. Wer die Bibel liebt, der liebt auch seinen Herrn. Nun kommen wir wieder zurück zu unserem Text. Gott offenbart sich also in seinem Wort. Vom ersten Satz in der Bibel, ja, bis hin zum letzten Satz in der Offenbarung. Er hat sich uns in seinem Sohn geoffenbart und in seiner Schöpfung. Römer 1, Vers 20, wir haben es auch im Römerbrief gehabt. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit. Und sie wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Und es gibt drei Offenbarungsquellen Gottes. Gott offenbart sich einerseits in seinem Wort, was wir gerade hatten. Vorhin haben wir auch das schon gehabt. Er offenbart sich in seinem Sohn. Und drittens offenbart er sich in der Schöpfung, in allem dem, was wir wahrnehmen dürfen in der Schöpfung. Gott offenbart sich in seinem Wort. Er offenbart sich in seinem Sohn. Und er offenbart sich in der Schöpfung. Nun, unser Thema lautet: Im Anfang schuf Gott. Und unser erster Punkt war Gott der Schöpfer. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist die Verleugnung. Erstens Gott der Schöpfer, zweitens die Verleugnung. Wenn wir von der Schöpfung, über die Schöpfung zu sprechen kommen, dann ist es ja schon manchmal etwas Schwieriges. In Bezug auf die Schöpfung ist es uns ja nicht unbekannt, dass heutzutage viele, viele Theorien herumkursieren. Heutzutage wahrscheinlich mehr Theorien als je zuvor, wie Himmel und Erde entstanden sein soll. Davon habt ihr sicherlich auch schon eine Menge gehört. Deshalb will ich euch mit diesen Theorien heute Morgen nicht langweilen. Aber sicherlich habt ihr schon genug von der Idee des Urknalls gehört oder auch von der sogenannten Evolutionstheorie, von der Entwicklung der Arten. Ja, diese verschiedenen Theorien lassen sich anhand der Bibel jedoch klar widerlegen. Doch wir sehen das, dass diese verwerflichen Theorien in unserer Gesellschaft und in den Köpfen sehr stark Fuß gefasst haben. Das kriegt mir fast nicht mehr aus den Köpfen raus. Ja, es sind viele, die heute denken, alles ist irgendwo aus Zufall entstanden. Ja, wahrscheinlich eben aus diesem Urknall. Alles hat sich dann irgendwie entwickelt. Und der arme Mensch, der weiß eigentlich nicht, woher er kommt und wohin er geht. Keine Ahnung, der ist einfach so da hineingestellt in diese Schöpfung oder in diese Natur, wo wir um uns herum haben. Sein Leben ist deshalb wahrscheinlich einfach zufällig und deshalb wahrscheinlich auch einfach sinnlos. Darum meint man in diesem Leben alles ausschöpfen zu müssen, was man nur kann. Einfach alles mitnehmen, was hier gibt auf dieser Erde und ja, später kommt eh nichts mehr. Alles ohnehin nur Zufall. Und es ist traurig, aber wahr, dass heute die Mehrzahl der Menschen so oder ähnlich denkt. Doch ich frage euch, woher kommt das eigentlich, dieses Denken? Zumindest in unserem Land kommt es ganz sicher davon, dass man sich von dem lebendigen Gott abgewendet hat. Man kehrt Gott den Rücken zu. Es kommt von der Gottlosigkeit. Man löst sich von Gott und man sieht, dass Gott es zulässt. Es ist direkt schon eine Strafe, wenn fast die ganze Gesellschaft so denkt. Leider gibt es auch Glaubensgeschwister, die sind in Bezug auf die Schöpfungslehre sehr legal und zu allen Kompromissen bereit. Sie sagen, ob nun der Urknall der Anfang war oder ob sich die Dinge irgendwie entwickelt haben, das ist doch egal. Hauptsache, Gott hat es auf irgendeine Weise zustande gebracht. Doch, liebe Geschwister, auch solche Aussagen können wir nicht einfach stehen lassen, wenn es in Gottes Wort doch heißt, Gott schuf. Dann ist Schöpfung nicht aus einem zufälligen Urknall oder aus Entwicklung hervorgegangen, sondern Gott hat geschaffen, er hat etwas getan. Aus dem hebräischen Wort, das hier anstelle von Schuf steht, geht hervor, dass das Geschaffene aus nichts entstanden ist. Kann Gott etwas aus nichts entstehen lassen? Kann Gott solches tun, Himmel und Erde einfach aus nichts entstehen lassen, oder dass er aus dem Unsichtbaren etwas Sichtbares schaffen kann? Oh ja, das kann unser Gott. Und da möchten wir nicht nur bei bloßen Behauptungen und Vermutungen stehen bleiben. Nein, es ist wichtig, auch das anhand der Bibel zu erkennen. Schlagen wir mal Hebräer Kapitel 11 auf. Hebräer Kapitel 11, Vers 3. Aber man muss es eben glauben, auch was hier geschrieben steht. Hebräer 11, Vers 3. Da heißt es, durch Glauben erkennen wir. Also man muss glauben, dass die Weltzeiten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Also das, was man sieht, aus Unsichtbarem entstanden ist. Wunderbar. Gott kann das tun. Aus Unsichtbarem Sichtbares machen. Die Weltzeiten sind durch Gottes Wort bereitet worden. Alles ist ohnehin durch das Wort Gottes entstanden. Es war nichts zu sehen. Doch dann ist daraus das Sichtbare entstanden, Gott hat es geschaffen. Das steht im Widerspruch zu jeglicher Evolutionstheorie. Der berühmte Naturforscher Athanasius Kircher, der von 1601 bis 1680 lebte, er war der Erfinder der Laterna Magica. Das ist ein besonderes Projektionsgerät, damals sehr bekannt. Und er hatte in seiner Studierstube bereits damals einen sehr schönen Globus. Eines Tages kam ein Freund zu ihm, der ein Gottesleugner war, und fragte ihn mit staunender Bewunderung, sag mir mal, wer hat diesen schönen Globus geschaffen? Wer hat ihn gemacht? Dann sagt Athanasius, niemand. Niemand hat ihn gemacht. Der Globus ist von selbst entstanden. Der Freund war erstaunt und fragte, machst du etwa Scherze mit mir? Derjenige, der diesen Globus gemacht hat, der muss echt ein großer Künstler gewesen sein, weil der sieht echt toll aus, super. Wie, entgegnete ihm der fromme Athanasius, du willst nicht glauben, dass dieses schwache Abbild, das du hier siehst, dieses schwache Abbild der Weltkugel von selbst entstanden ist? Behauptest aber, dies von der großen Welt und willst keinen Schöpfer anerkennen. Von diesem kleinen Ding sagst du, dass das nicht von selbst entstanden sein konnte, aber von der großen Welt. Das willst du nicht anerkennen, dass da ein Schöpfer dahinter steht. Wie merkwürdig. Ja, so sind die Menschen tatsächlich. Bei den Dingen innerhalb der Welt, da halten sie daran fest, dass diese erschaffen wurden, bei allem dem, was der Mensch so erschaffen hat. Doch wenn es um Himmel und Erde und um alles, was darinnen ist, geht, dann lehnen sie die Schöpfung und somit auch den Schöpfer ab. Es hatte mal jemand über die Unsinnigkeit der Evolution berichtet. Und anhand eines Spaziergangs berichtete er Folgendes. Er sagt, eines Tages Als ich den Fluss entlang wanderte, sah ich etwas am Wegerand im Gras glitzern. Er sagte, ich bückte mich und hob eine wunderbare Uhr aus dem Gras auf. Als ich sie an mein Ohr hielt, bemerkte ich, dass sie in vollkommenem Rhythmus tickte. Ich verglich sie mit meiner eigenen Uhr und fand, dass sie genau ging. Nun schaute ich umher, um den Strauch zu suchen, an dem sie gewachsen war. Denn ich dachte, dass diese feine Uhr mit ihrem Räderwerk, der Triebfeder, dem Rubin und dem Gehäuse mit der Krone sich nicht entwickelt hatte, während sie dort auf dem Boden lag. Vielleicht hatte sich diese Uhr durch viele Jahre, ja durch unzählige Zeitalter hindurch, in fortschreitender Evolution entwickelt, bis zu dem Tage, da ich sie in diesem guten Zustande ganz genaugehend bereit zum Dienst im Gras fand. Als ich die Uhr in meiner Hand hielt, stellte ich mir vor, wie in weit zurückliegender Vergangenheit ein kleines Zahnrad durch den uranfänglichen Wald angerollt kam und aus einer anderen Richtung der kaum erkennbare Minutenzeiger. Dann kroch aus dem Schlamm des Flusses die flaumige, unbeholfene Urfeder hervor. Das zum Teil geformte Gehäuse kam in kleinen Sprüngen unter einem verwesenden alten Baumstück Baumstrunk hervorgesprost. Und siehe, Wunder der Wunder, durch die Jahrhunderte hindurch wurden Jahr für Jahr langsam aber sicher die Teile der Uhr zusammengefügt, indem hier ein überflüssiges Teil abgestoßen wurde und dort ein fehlendes Stück anwuchs, bis das Ganze nach und nach Form gewann und zuletzt diese wunderbare Uhr vollendet war. Glaubt ihr das?
Total, ja.
Darf man euch alles sagen? Prüfet alles. Der Schreiber dieses Textes, der sagt selbst, wenn wir eine solche Geschichte glauben, dann sind wir reif für das Irrenhaus. Hoffentlich glaubt ihr es nicht. Glaubt mir, auch mir bitte nicht alles. Der Schreiber dieses Textes sagt, es ist gerade so vernünftig, diese Geschichte der Uhr zu akzeptieren, als zu glauben, dass der Mensch mit seiner komplizierten Bildung von Zellen, Blut und Gehirn ein Prozess blinder Entwicklung sein kann. Denn wir wissen, dass hinter jener Uhr ein Verstand war, also der Entwicklung der Uhr, der plante, formte und zusammensetzte bis zum vollkommenen Produkt. Durch den gleichen Vernunftstoß wissen wir, dass hinter dem wunderbaren Weltall ein scharfer Verstand ist, dessen Tiefe kein Mensch je zu erforschen vermochte. Und jener scharfe Verstand, der dahinter steht, dessen Tiefe kein Mensch erforschen vermag, wer ist das? Der lebendige Gott, an den wir glauben. Es ist Gott, der Schöpfer, Elohim. Es ist dein und mein himmlischer Vater, durch welchen wir durch das Blut Jesu Christi Zugang haben. Wie wunderbar, dass er alles erschaffen hat. Und wenn wir die Dinge sehen, die der Mensch erschaffen hat, jeder, der irgendwas macht, ob es ein Pult ist, oder ob es ein Buch ist, oder ob es ein Mikrofon ist, oder ob es zu Hause ein Computer ist, den wir benutzen, oder ein Auto, da steckt hinter jedem Produkt ein Gedanke, ein Scharfsinn, warum man dieses oder jenes macht. Gott hat es dem Menschen gegeben. Und der Mensch ist nur ein kleines Abbild von dem lebendigen Schöpfer, von dem großen Gott. Das ist eigentlich schon ein Beweis, dass Gott lebt, indem er uns die Möglichkeiten gegeben hat, manche Dinge zu fertigen und zu machen. Lassen uns Menschen machen, uns zum Bild, uns ähnlich. Aber Gott ist der große Erfinder, Gott ist der große Schöpfer, er ist der große Schaffer. Wie wunderbar, dass wir solch einen Gott haben dürfen. Und liebe Geschwister, die Bibel hat auch einen besonderen Namen für die Menschen, welche unseren Herrn und seine Schöpfung leugnen. Wisst ihr, wie Gott diese Menschen nennt? Gottes Wort sagt uns, dass diese Leute Toren sind, beziehungsweise Narren. Denn der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Psalm 14, Vers 1. Oder in Römer 1 haben wir es auch gelesen, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Römer 1, Vers 22. Narren oder Toren, wie kann man nur den Gott, den Schöpfer, ablehnen? Man muss ja direkt gegen Gott arbeiten, wenn man es nicht wahrhaben will, dass er ist und dass er alles erschaffen hat. Man muss ja fortwährend dagegen arbeiten. Kommen wir nun noch zu einem dritten Punkt. Der erste Punkt war Gott der Schöpfer, zweitens die Verleugnung und drittens Gott schuf. Kommen wir nochmal auf zu Vers 1 hier. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann heißt es in Vers 2, und die Erde war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Es erstaunt uns schon, dass hier im zweiten Satz davon gesprochen wird, dass die Erde wüst und leer war. Es war also überhaupt nichts Lebendiges zu finden. Vielleicht ähnlich, wie wenn man heute auf den Mond oder auf den Mars kommt. Alles öde, trocken, kahl, kein Leben. Mit dem Unterschied, dass die Erde noch völlig mit Wasser bedeckt war. Das lesen wir auch in den folgenden Versen. Können wir uns das vorstellen? Die Erde wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe, alles mit Wasser bedeckt. Es gab auch überhaupt kein Licht, keine Sonne, keinen Mond, keine Sterne, nichts, da war kein Licht. Nun haben sich schon viele Ausleger an dieser Stelle gefragt, warum wurde uns hier von der Schöpfung berichtet und anschließend heißt es, und die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Es gibt nicht wenige Ausleger, die sagen, Gott schafft nichts, was wüst und leer ist. Gott macht alles sehr gut, er macht alles sehr schön. Sie sagen, dass zwischen dem ersten und zweiten Vers irgendetwas geschehen sein muss. Sie sagen, dass zwischen Vers 1 und 2, da muss ein Einschnitt gewesen sein, da muss eine Verwüstung stattgefunden haben. Irgendwas muss da passiert sein. Und viele gehen eben davon aus, dass an dieser Stelle der Fall Satans war. Dass Gott an dieser Stelle den Satan auf die Erde geworfen hatte. Und dass darum die Erde wüst und leer war. Ob es wirklich so war, das können wir nicht fest behaupten. Es kann sehr gut sein. Aber ich bin sehr vorsichtig, wir müssen es stehen lassen. Zumindest für mich ist es nicht offenkundig. Hier bleibt uns für uns eine gewisse Frage offen, da teilt uns Gott nicht restlos alles mit. Und wir müssen manches einfach auch mal stehen lassen. Jedoch lesen wir in Jesaja 14 und auch in Hesekiel 28, dass solch ein Fall von Satan tatsächlich geschehen ist. Es wäre gut, wenn ihr euch mal diese Stellen zu Gemüte führen würdet, Jesaja 14 und Hesekiel 28. Da wird uns berichtet, dass der Satan auf die Erde geschleudert wurde. Zudem wissen wir auch, dass er nachher im Garten Eden in Form einer Schlange vorhanden war, als der Mensch erschaffen war. Also Jesaja 14 und Hesekiel 28 berichten uns davon, dass sich Luzifer in all seiner Schönheit erhoben hat und sich um seiner Weisheit und um seines Glanzes willen tatsächlich verderbt hat. Ja, sein Herz hatte sich erhoben und sein erklärtes Ziel war was? Ich will sein wie Gott. Er wollte sich über Gott erheben. Doch bereits in Sprüche 16, Vers 18, da heißt es, vor dem Zusammenbruch wird man stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Gilt auch für uns, müssen wir uns gut merken. Sprüche 16, Vers 18. Vor dem Zusammenbruch wird man stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Und genau dies geschah mit diesem einst so schützenden Cherub. welcher heute der Widersacher Gottes ist und mit dem auch wir zu kämpfen und zu tun haben. Der Widersacher, der Teufel, der Satan. In Hesekiel 28, Vers 14, da heißt es, du warst ein gesalter, schützender Cherub. Ich habe dich gesetzt auf den heiligen Berg, auf den heiligen Berg Gottes, und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Hesekiel 28, Vers 15, und du warst vollkommen in deinen Wegen, von dem Tage deiner Erschaffung an, bis Missetat in dir gefunden wurde. Vers 17, dein Herz hat sich erhoben deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Also Vorsicht, Erhebung des Herzens, Schönheit, Glanz. Um dessetwillen hat sich Satan verderbt, der einst so schöne oder gesalbte und schützende Cherub. Leider können wir das nicht genau belegen, ob dies direkt nach der Schöpfung von Himmel und Erde war. Das müssen wir einfach stehen lassen. Gott hat es uns in seiner Weisheit nicht für nötig empfunden, uns an dieser Stelle mehr mitzuteilen. Wir wissen nur, dass die Erde zunächst wüst und leer war und dass Satan später anwesend war. Natürlich gibt es auch andere Erklärungen, warum die Erde zunächst wüst und leer war. Weil eben noch alles im Erschaffen war. Wenn wir mal da drüben diese Baustelle über das jetzige Haus anschauen, das ist auch noch nicht so toll, sieht noch nicht so schön aus wie das Haus nebenan. Aber das Haus nebenan, das hat vor 3-4 Monaten auch noch nicht so schön ausgesehen, wie es jetzt aussieht. Das war alles noch am Anfang ziemlich wüst, der Rohbau oder die Baugrube, war noch alles leer innen. Dann kam irgendwann mal ein Dach drauf und dann kam der Fenster rein, dann kam der Estrichleger, dann kam der Fliesenleger. Jetzt sehen die Wohnungen sicherlich innen sehr schön aus. Äußerlich ist auch schönes Haus geworden. Schöne Fassade, schöne Balkone, sehr einladend. Jetzt kommt noch der Garten drumherum. Vorher war es wüst und leer. Aber da war jemand dran, der dran geschaffen hat, der dran gearbeitet hat. Ein Handwerker nach dem anderen. Jetzt ist es ein schmuckes Haus hier nebenan. Das andere, die andere Baustelle weiter drüben, das ist doch ziemlich, ja, nicht so schön. Das wird erst. Also von dem aus kann man auch ausgehen, dass es einfach ein Rohmaterial war, das noch nicht fertiggestellt war. Und bei Gott sehen wir zudem, dass er auch ein weiser Architekt ist. Das dürfen wir auch sehen bei Gott. Wir haben es vorhin in Sprüche 8 gehört in der Schriftlesung. Dass Gott den Himmel abzirkelte und auf dem Meeresspiegel den Horizont abgrenzte. Gott hat gezirkelt, er hat abgemessen. Interessant. Dass ein menschlicher Architekt nur ein kleines Abbild davon. Sprüche 8, Vers 27. Also wir sehen in solchen Versen ein Stück weit Überlegung und Vorplanung, die auch Gott getroffen hat. Gott hat sich auch bei der Schöpfung etwas gedacht. Zudem heißt es in Vers 2b, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Gerne wird hier auch das Wort brüten verwendet. Der Geist Gottes brütete über den Wassern. Also er hat sich etwas ausgedacht. Wenn man an Brüten denkt, dann denkt man an irgendetwas hervorzubringen. Hast du auch schon mal gebrütet über irgendwelchen Dingen? Ja, man sagt manchmal, wenn man irgendwas überlegt oder wenn man etwas machen will, ja, jetzt müssen wir das mal ausbrüten, müssen wir mal schauen, wie das wird. Das heißt, wenn wir über etwas nachdenken, um es zur Ausführung zu bringen, gerade bei Planungen, ja, darüber muss ich noch brüten, dass das noch entsprechend wird. Nicht umsonst sagt man ja auch bei Vögeln oder bei den Hühnern, sie brüten über den Eiern. Ja, sie wollen auch, dass aus den Eiern etwas hervorgeht, deswegen müssen sie brüten. Unser Herr und Gott, der musste nichts ausbrüten, jedoch hat er alles wohl überlegt. Und das passt schon ziemlich gut, wenn es heißt, der Geist Gottes schwebte oder brütete über den Wassern. Nicht umsonst sagt der Psalmist im Psalm 104, Vers 24, Herr, wie wunderbar sind deine Werke. Wie sind deine Werke so viel? Du hast sie alle weislich geordnet und die Erde ist voll deiner Geschöpfe. Also wir sehen dahinter einen weisen Architekten und einen weisen Baumeister. Gott hat alles weislich geordnet. Und wenn wir dann später den weiteren Schöpfungsbericht lesen, so lesen wir, dass alles sehr, sehr gut war, was er geschaffen hat. Wunderbar. Schließlich wusste unser Herr und Gott bereits vor Grundlegung der Welt, was alles in dieser Welt noch sein wird. Er weiß auch heute, was wir alles für Ressourcen brauchen in dieser Welt. Was wir alles an Öl und Gas brauchen. Was wir alles an Grundstoffen und Bedürfnissen brauchen. Er wusste vor Grundlegung der Welt, was bis zum heutigen Tag da sein muss. Er wusste auch vor Grundlegung der Welt, wie der Mensch auf sein erstes Gebot reagieren wird. Ja, er wusste bereits vor Grundlegung der Welt und bei der Schaffung des Menschen, dass der Mensch tatsächlich fallen wird, obwohl er es nicht wollte. Er wusste aber auch vor Grundlegung der Welt, dass der Mensch, dass du und ich einen Erlöser brauchen. Gott hat nicht alles dem Zufall überlassen. Er hat weise vorgesorgt. Und es scheint für uns noch viel mehr unbegreiflich, dass unser Herr und Gott es bereits vor Grundlegung der Welt wusste, dass er selbst eines Tages in diese Welt eintreten muss, um in seinem eigenen Fleisch und Blut den Widersacher, den Satan, den Teufel am Kreuz zu besiegen. Unser Herr und Gott wusste es auch vor Grundlegung der Welt, wo der Sohn Gottes ans Kreuz geschlagen wird und wann und wo er sein kostbares Blut für dich und für mich vergießen wird. Er wusste vor Grundlegung der Welt, dass du und ich am 9. September 2012 hier in der Zwirnitzer Straße zum Gottesdienst versammelt sein werden. Und er wusste bereits in unserer letzten Gemeindesitzung, dass wir den 9. September nehmen sollen oder dass wir den aussuchen, um heute hier zu grillen. Er wusste, dass da schönes Wetter sein wird. Wir haben es nicht gewusst. Aber unser Herr wusste es. Vor ihm ist nichts verborgen. Er wusste es bereits damals vor Grundlegung der Welt, dass du und ich zu seinen Kindern werden. Und liebe Geschwister, wenn wir über diese Dinge nachdenken, da werden wir nicht fertig. Wir werden nicht fertig mit Staunen und wir können es gar nicht erfassen. Es ist für uns so unbegreiflich groß. Jedoch ist es für uns enorm wichtig, unseren Herrn und Gott auch in dieser großen Dimension zu erkennen und uns darüber bewusst zu sein, dass er alle diese Dinge kennt und weiß. Wir können nicht genug darüber nachdenken und nachsinnen, wie Gott alles gemacht, geordnet und geplant hat. Mit allem, auch was wir in seiner wunderbaren Schöpfung wahrnehmen und was wir aus seiner Schöpfung in Gebrauch nehmen dürfen. Er hat uns hier hineingestellt in das, was er geschaffen hat. Wir dürfen uns an dieser Erde in all den Dingen bedienen. Wer sind wir? Wer bist du und ich? Dass wir uns in dem bewegen und bedienen dürfen, was Gott geschaffen hat. Wenn wir das alles erkennen und wahrnehmen, dann kann uns das nur dahin führen, dass wir in tiefste Dankbarkeit und Anbetung versinken. Das kann uns nur dahin dienen auch, dass wir ihm, unserem Herrn und Gott, unserem Schöpfer, noch mehr vertrauen. Das kann uns nur dahin führen, dass wir uns in ihm noch mehr geborgen wissen. Gerade auch in der heutigen Zeit, wo so vieles gerade ins Wanken kommt, wo man nicht weiß, wie es in nächster Zeit weitergehen wird, wo so vieles aus dem Ruder zu laufen droht, wo so vieles auch existenzgefährdend ist. Da müssen wir es ganz, ganz tief im Herzen wissen. Gott, der Herr, der alle Dinge erschaffen hat, der weiß um alles, der hat seine Hand auch über diesen Dingen. In ihm läuft nichts aus dem Ruder, aber auch gar nichts. Und wir können in ihm wirklich immer wieder und beständig zur Ruhe finden und Ruhe haben. Wir haben uns angesehen, erstens Gott der Schöpfer, zweitens die Verleugnung und drittens Gott schuf. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und wir wollen dann das nächste Mal darin fortfahren. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns ein klein wenig mit hineingenommen hast in die große und wunderbare Schöpfung. Ja, und wir staunen, Herr, wie groß, wunderbar und herrlich du bist. Unser kleines Menschenherz kann es so wenig erfassen, was es bedeutet, von Ewigkeit zu Ewigkeit zu sein, ohne Anfang und ohne Ende, da doch diese Erde so allem Vergänglichen preisgegeben ist. Danke, Herr, dass wir in unserem kurzen Leben, das wir hier auf Erden zubringen dürfen, dass wir hier so vieles von dir in Gebrauch nehmen dürfen. Und noch viel mehr danke, Herr, dass du, Herr, jeden zu deinem Kind machst, der in Wahrheit an dich glaubt. Herr, und da möchten wir beten, dass jeder, der hier im Raum ist, wirklich ganz zu dir hindurchgedrungen sein darf. Und wenn nicht, Herr, dass jeder, der hier im Raum ist, wirklich zu dir hindurchdringt. Wir möchten dir danken, Herr, dass du über Zeit und Raum stehst, dass du, Herr, über unserem persönlichen Leben stehst, aber auch über allem, was momentan in dieser Welt und Zeit geschieht, in die du uns hineingestellt hast. Wir möchten, Herr, daran festhalten, dass wir in dir geborgen sind, dass wir nicht in Panik verfallen müssen, aber, Herr, dass wir uns nah an dich halten. Und wir danken dir, Herr, dass dir nichts aus dem Ruder läuft. Und wir danken dir, dass du uns vorausgehst, auch mit allem dem, was in der kommenden Woche sein wird, worin wir wieder konfrontiert sind, mit allem dem, was im Alltag sein wird, möchten dir danken, dass du da bist, dass wir mit deiner Gegenwart, mit deiner Hilfe und mit deiner Allweisheit rechnen dürfen. Wir preisen dich im Namen des Herrn Jesus. Amen.